Der Konflikt. Bin ich schuld? Epidemie, Hochsensibilität, Autismus, ADHS und Co. Ich bin schuld. Diese Aussage verbindet im Grunde alle Familien, die wir in den letzten Jahren begleiten durften. Bei vielen Müttern wird dieser Satz noch getoppt von einem anderen Satz, der wie Gift in das Bewusstsein sickert und dort gärt. Ich bin keine gute Mutter. Die toxische Steigerung lautet: Ich bin eine schlechte Mutter. Ich bin schuld. Nicht nur Mütter haben diesen Satz verinnerlicht, auch Väter nehmen ihn nicht selten an. Diese Aussage ist auch immer intensiver in den Köpfen und Herzen von Jugendlichen und selbst Kindern nahezu eingebrannt. Sie schafft dort Leiden. Nicht nur, dass dieser Satz zur Persönlichkeit zu gehören scheint, mit ihm geht Hilflosigkeit und Unveränderbarkeit einher. Aber wofür fühlen sich Menschen schuldig? Sie fühlen sich schuldig daran, dass in ihrem Leben etwas schiefläuft. Sie fühlen Schuld und schämen sich dafür, dass sie nicht richtig ticken, dass sie nicht in der Lage scheinen, ein normales, gesundes, glückliches Leben führen zu können. Und das, wo es doch scheinbar fast alle anderen schaffen. Diese Menschen sind erdrückt von einer zentralen Angst. Ich bin ein Versager. Was stimmt also nicht mit mir, mit meinem Kind? Warum funktioniert es nicht so, wie es die unzähligen Psycho- und Erziehungsratgeber erklären? Bin ich oder mein Kind vielleicht sogar krank? Behindert? Habe ich das sogar selbst verursacht? Wie ist es denn bei mir? Einige meiner Fehler sind mir oft selbst klar und meist brauche ich nicht lange Fragen. Meine Umwelt zeigt mir noch viele weitere auf. Angefangen mit meinem Partner, meiner Familie, Freunden und Bekannten, dem Kindergarten, der Schule oder den Medien. Alle wissen offenbar, wie es gut laufen könnte. Nur ich bekomme das nicht hin. Wirklich verstehen kann mich keiner. Auch mein Kind verstehe ich oft nicht. Und ich merke, dass auch mein Kind sich nicht verstanden fühlt und daran genauso verzweifelt wie ich. So oder so ähnlich sieht es in den Leben und den Köpfen der Menschen aus. Nicht selten kommen dann Unterstützersysteme und Helfer zum Einsatz. Dies können Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten oder Jugendämter sein. Alle treten mit guten Absichten an. Sie wollen der Familie, den Menschen, ohne Zweifel helfen. Immer häufiger, mit leider nur geringem Erfolg und vielen neuen Zweifeln, Herausforderungen und Verletzungen. Das sind die Situationen und Problemfelder, in denen wir ins Spiel kommen. Wir, das sind zwei systemische Familientherapeuten. Unter dem Namen Zaunkönig, Netzwerk für systemische Jugend- und Familienhilfe, bieten wir aufsuchende Familientherapie für die kommunalen Jugendämter an. Wir unterstützen Familien, die sich in Krisen befinden, im eigenen Haushalt. Gemeinsam schauen wir mit ihnen, wie sie aus der Spirale der Verzweiflung und des gefühlten Scheiterns aussteigen können. Dauerhaft aussteigen. Eine Familie kämpft mit Herausforderungen. Unabhängig davon, ob innerfamiliär oder im Umfeld, Kindergarten, Schule oder oft auch in beiden Bereichen. Die Familie hat die Entscheidung getroffen, sich externe Unterstützung zu suchen. Alternativ hat das Umfeld signalisiert, dass es an der Zeit wäre, Hilfe anzunehmen. Anlaufstellen waren bis zu diesem Zeitpunkt Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten, SPZs, Sozialpädiatrisches Zentrum. Sie waren die ersten Bezugspunkte, um nach Ursachen und Abhilfe für die Schwierigkeiten im Umgang mit den Kindern zu suchen. Manchmal ist das Jugendamt dann der letzte Strohhalm. Bei vielen sind jedoch die Vorbehalte groß. Zu düster sind die Verknüpfungen zum Jugendamt. Immer wieder hört und liest man: Die nehmen einem die Kinder weg. Das Kind aus dem Haus? Damit würde sich das Problem erstmal verabschieden. Das erscheint in der Eskalation eines Konfliktes, vielleicht sogar kurzfristig, verlockend. Aber welche Eltern wollen das schon? Ihr Kind abgeben? No way. Die Probleme sollen sich verabschieden, aber doch nicht das Kind. Was aber bleibt, ist diese eine nagende Frage. Bin ich schuld? Trage ich die Schuld an der verfahrenen Situation in meiner Familie? Liegt es an mir, dass es mit meinem Kind so schwierig ist? Wenn ja, verliere ich mein Kind dann vielleicht wirklich? Selbst wenn diese Vorbehalte gegenüber dem Jugendamt nicht bestehen, gibt es oft eine hohe Hemmschwelle, dort um Hilfe zu bitten. Unter den angebotenen Hilfeformen ist die aufsuchende systemische Familientherapie regelmäßig eine der zuletzt gewählten Möglichkeiten. Dabei ist Familientherapie tatsächlich eine reguläre Leistung der Jugendhilfe. Keineswegs, wie aufgrund des Begriffes Therapie scheinbar naheliegend, eine Leistung des Gesundheitssystems. Die Idee der Familientherapie ist, ganz grob skizziert, zu schauen, was auf Beziehungsebene in Schieflage geraten ist. Dann besteht die Möglichkeit, mittels klärender Gespräche wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Die Arbeit findet hier in erster Linie nicht mit dem Symptomträger, dem Kind oder Jugendlichen, statt. Vielmehr rücken die Eltern in den Mittelpunkt. Dies gilt auch für Alleinerziehende und Patchwork-Systeme. Es gibt eine Besonderheit, die wir in unserem individuellen Arbeitskonzept verankert haben. Unser Team besteht immer aus zwei Therapeuten, einer Frau und einem Mann. Wir können damit Identifikation und gleichermaßen Unterschiedlichkeit auch geschlechtsspezifisch repräsentieren. So spiegeln wir Familien und Gesellschaft. Wir haben das Grundverständnis, mit der Familie auf Augenhöhe zu sein. Augenhöhe bedeutet Respekt und Achtung. Unserer Ansicht nach sollten also Fachexperten, wir, mit Familienexperten, Eltern, kooperieren. Ja, wir Therapeuten verstehen unser Handwerk. Wir haben studiert, wir bilden uns permanent weiter. Natürlich bringen auch wir eigene Lebenserfahrungen mit. Aber die Experten für die konkrete Familie sitzen uns doch immer gegenüber. Niemand kennt die Familie besser als die Familie selbst. Daher bringen wir zwar einerseits einen Wissens- und Erfahrungsschatz mit, haben aber andererseits ebenso viele Fragen im Gepäck. Unser Ziel ist, zu verstehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Hilfe leisten zu können. Wie sollte es auch anders funktionieren? Unser Ziel ist, zu verstehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Hilfe leisten zu können. Wie sollte es auch anders funktionieren? Unsere jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass dies der elementare Schritt für eine gewünschte Veränderung, eine Verbesserung der Lebenssituation ist. Was aber bedeutet jetzt genau verstehen? Allem vorausgeht, dass sich die Familie verstanden fühlt. Es geht also im ersten Schritt um das Gefühl und die Zuversicht, gesehen und gewürdigt zu werden. In den guten Absichten, in den Bemühungen und Lösungsversuchen, in den Erfolgen und den Misserfolgen, in dem ganz persönlichen Leid, welches jedes Mitglied der Familie erfährt und durchlebt. Dieses Verständnis ist über die Zeit häufig verloren gegangen. Daneben und in direkter Folge gilt es zu verstehen, was eigentlich los ist. Wer tickt denn hier wie? Was hat die Familie erlebt? Welche Ziele werden verfolgt? Und welche Wünsche gibt es? Und ganz wichtig, welche Ressourcen bringt jeder mit und welche stehen im sozialen Umfeld zur Verfügung? Denn vollkommen unabhängig davon, wie vielfältig, wie lang und wie heftig die Krise ist, es gibt immer Ressourcen. Immer. Ausnahmslos. Diese sind leider oft verschüttet. Als externe Begleiter fragen wir, hören zu, bieten Perspektivwechsel, reflektieren gemeinsam. Wir nutzen unser Wissen und unsere Erfahrungen, um zu verstehen. Dieser Prozess führt Familien zu neuen Sichtweisen, Erkenntnissen und nicht zuletzt zu einem tieferen Verständnis. Verständnis für die anderen, sich selbst, die Familie und das Lebensumfeld. Schlussendlich entwickeln die Familien daraus dann ihre eigenen, individuellen und passgenauen Handlungspläne und Lösungsstrategien für ihre Herausforderungen. Der gesamte Prozess ist in der Regel eher ein Marathon als ein Sprint. Aber es gibt immer wieder kleine und große Etappenziele, die unbedingt wahrgenommen und gewürdigt werden müssen, um weiterhin Kraft für den fortlaufenden Prozess zu haben. Soweit, so gut. Was aber sind jetzt die Themen, die Familien so beschäftigen? Wenn wir eine Zusammenarbeit mit einer Familie beginnen, gibt es eine Beschreibung von Schwierigkeiten innerhalb oder außerhalb der Familie. Nicht selten bestehen Konflikte auf Elternebene. Es herrscht keine Einigkeit darüber, wie das Kind richtig erzogen werden soll. Vor allem geht es darum, wer was falsch gemacht hat und damit die Ursache für die bestehenden Probleme ist. Die Unterschiedlichkeit der Eltern wird immer deutlicher, scheinbar unüberwindlich. Paarthemen schleichen sich ein. Häufige Folge, wenn Eltern sich über längere Zeit nicht einig werden, Trennung und Scheidung. Patchwork. Weitere Schicksalsschläge. Der Kreis dreht sich weiter, die Spirale führt abwärts. All dies kann herausfordernd und konfliktreich sein. Die Umstände wirken sich negativ auf das Kind aus. Neben den Erwachsenenthemen gibt es spezielle Herausforderungen mit dem Kind. Das Kind ist renitent, aufmüpfig, hält sich nicht an Regeln, hat Schwierigkeiten in der Schule, notentechnisch und oder mit Mitschülern. Es will oder kann die Schule nicht mehr regelmäßig besuchen. Es haben sich beunruhigende Verhaltensweisen eingestellt. Übermäßiger bis exzessiver Medienkonsum, fragwürdige Sozialkontakte, aus Elternsicht, oder kompletter Rückzug. Es gibt depressive Verstimmungen, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Lebensmüdigkeit, Suizidalität. Manchmal kommen psychosomatische Krankheiten hinzu. Wie es dazu kommen konnte? Es gibt zum einen vielfältige Erklärungsansätze von nahezu jedem Beteiligten und oft auch von im Grunde Unbeteiligten. Und gleichzeitig herrscht zum anderen Ratlosigkeit und vor allem Uneinigkeit. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kommen oft medizinische Diagnosen ins Spiel. ADHS, Angst- und Zwangsstörung, Autismus-Spektrum-Störung, ISS, Asperger-Syndrom, hochfunktional, atypisch, frühkindlich. Bindungsstörung, Enuresis, Enkopresis, Einnässen oder Einkoten, emotionale Störung des Kindesalters und so weiter und so weiter. Diese sollen erklären, warum es so ist, wie es ist. Im besten Fall gibt es entsprechende Hilfsangebote, Therapien, Medikamente. Im schlechtesten Fall ist es einfach unveränderbar. Man müsse einfach akzeptieren und lernen, damit zu leben. Problem gelöst. Doch wie soll das gehen? Wie lebe ich damit? Übrig bleiben die Schwierigkeiten, die Hilflosigkeit, das Leid, die Verzweiflung. Es bleibt die Frage nach dem Warum. Die Antwort auf das Warum würde Betroffenen helfen zu akzeptieren. Helfen, doch noch was zu verändern oder zu verbessern. Genauso erging es auch uns auf der Helferebene. Wir haben intensiv mit den Familien gearbeitet. Sie haben uns ihr gesamtes Leben eröffnet, nicht selten einen regelrechten Seelenstriptease hingelegt. Die Rückmeldung war stets, die Menschen haben sich von uns ernst genommen gefühlt. Endlich wurden sie gesehen, verstanden. In und mit ihren Leiden und Verstrickungen. Daraus entstanden Vertrauen und ein neues Selbstverständnis für das familiäre Leben. Aber immer wieder kamen wir an den Punkt, dass wir vor einer imaginären Wand standen. Es waren gute und hilfreiche Prozesse. So beschrieben es die Familien. Dennoch, irgendein Puzzleteil oder gar mehrere fehlten. Wenn sich dieses fehlende Teil offenbaren würde, ergäbe sich endlich ein richtig stimmiges Bild. Wir hatten das Gefühl, es gibt noch mehr als die Beziehungsthemen, mehr als die Themen, die auf dem Tisch lagen. Irgendetwas anderes war permanent anwesend. Die offensichtlichen Themen waren eben nur biografische Erlebnisse, erzieherische blinde Flecken, Diagnosen, die oftmals nur bedingt stimmig und hilfreich waren. Das führte uns zu einer immer wiederkehrenden, elementaren Frage. Was hat es eigentlich auf sich mit diesen medizinischen Diagnosen? Diagnosen, die ein Defizit beschreiben. Ein defizitäres Verhalten, eine psychosoziale Störung, eine Erkrankung, eine seelische oder gar geistige Behinderung. Immer mehr Kinder bekommen eine, oft sogar mehrere Diagnosen. Manchmal hatten wir den irrationalen Eindruck, dass schon die Familien, mit denen wir arbeiteten, ganz allein die offiziellen deutschlandweiten Prozentzahlen an psychosozialen Störungen bei Kindern erfüllen. Es entwickelte sich sogar noch dramatischer. Immer wieder reden auch wir zur Diagnostik, entgegen unserer systemischen Grundhaltung. Diese lautet: Probleme entstehen aufgrund von Kommunikations- und Beziehungsschwierigkeiten. Symptome sind die Anzeige eines Veränderungswunsches und somit bereits Teil der Lösung. Aber was, wenn die Grundlage einer Diagnose selbst einen Teil der Schwierigkeiten verursacht? Somit rieten wir den Eltern, eine Diagnostik machen zu lassen, um den Schwierigkeiten auf den Grund zu gehen. Wir taten dies aus einem bestimmten Grund, einem speziellen Verdacht: Autismus-Spektrumsstörung. Im Laufe der Zeit hatten wir uns in das Störungsbild und die entsprechende medizinische Diagnose reingefuchst. Wir kooperierten eng mit einer Kollegin, die ausschließlich mit Familien arbeitete, in welchen es bereits eine bestehende Autismusdiagnose gab. Dadurch erweiterte sich auch unser Blick und unsere Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir verstanden. Es gibt offensichtlich eine andere Wahrnehmung bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Anders als bei den sogenannten neurotypischen Menschen. Diese Unterschiedlichkeit führt scheinbar zu Missverständnissen, Unverständnis, Konflikten und Problemen, wie wir sie auch in unseren Familien vorfanden. Wenn wir Eltern über die Wesensart einer Autismus-Spektrum-Störung aufklärten, hörten wir regelmäßig, dass sie selbst oder andere Menschen diesen Verdacht schon früher einmal geäußert hatten. Gelegentlich wurde es von den Eltern verworfen, wenn eine Erzieherin im Kindergarten dies äußerte oder eine Lehrerin darüber sprach. Viel häufiger aber wurde es von Medizinern, Therapeuten, Fachkräften vom Tisch gefegt, wenn die Eltern selbst auf diese Idee gekommen waren. Das könne nicht sein, dieses Kind doch nicht. Sie sind nur die Eltern. Das müssen Sie schon dem Fachpersonal überlassen. In unseren therapeutischen Gesprächen gab es ebenfalls zwei vorherrschende Reaktionen. Erstens: Das kann nicht sein. Das, was ich über Autismus weiß, passt doch nicht zu meinem Kind. Mein Kind kann sprechen, hat Kontakte, lässt sich anfassen, kann in die Augen gucken, hat keine Inselbegabung. Außerdem will ich solch einen Stempel für mein Kind auf gar keinen Fall haben. Es wird ja seines Lebens nicht mehr froh mit so einer Diagnose. Zweitens: Es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, etwas passt zu meinem Kind. Nicht alle Aspekte stimmen, aber ganz viel passt besser als alles, was wir jemals zuvor an die Hand bekommen haben. Was darauf folgte, war für uns nahezu unglaublich. Jede Familie, die sich zu einer Diagnostik entschied, bekam am Ende als Ergebnis Autismus-Spektrum-Störung. Auch die Skeptiker, die sich zuerst nicht vorstellen konnten, dass ihr Kind ins Autismus-Spektrum fallen könne. Oft gab es noch begleitende Diagnosen aus der Palette, sogenannte komorbide Krankheiten wie Angst- und Zwangsstörung, Depression, ADHS, LRS, Dyskalkulie etc. Wir irrten mit unserem Verdacht jedoch kein einziges Mal. In über 13 Jahren nicht. Was stimmte denn jetzt nicht mit uns? Waren wir betriebsblind? Nahmen wir nur noch selektiv wahr? Aber am Ende bestätigte sich doch alles. Also musste auch was dran sein. Und viel wichtiger für uns: Die Familien bestätigten, dass es für sie stimmig sei. Und viel wichtiger für uns: Die Familien bestätigten, dass es für sie stimmig sei. Aber stimmig nicht immer zwingend mit den Lehrbüchern und Erziehungsratgebern, sondern vielmehr mit dem, was wir dazu an Erkenntnissen liefern konnten. Diese Erkenntnisse entstammten nicht nur aus Fachliteratur und Lehrmeinungen, sondern vor allem aus unserer immer größer werdenden Erfahrung mit Menschen. Jetzt wurde unser Dilemma immer größer. Unsere Erfahrungen bissen sich immer häufiger mit Lehrmeinungen. Autisten können nicht in die Augen schauen. Autisten sind unempathisch. Autisten haben eine penible Ordnung. Autisten lügen nicht. All das waren Dinge, die sich fest eingebrannt hatten in das vermeintliche Wissen zu Autismus. Auch heute noch. Diese Liste lässt sich ewig weiterführen. Unsere Autisten konnten aber in die Augen schauen. Sie zeigten sich auch empathisch. Sie verbreiteten Chaos und Unordnung. Außerdem konnten sie mitunter lügen, wenn sie sich damit einen Vorteil verschaffen wollten. Widersprüche ohne Ende. Unser ganzheitliches Bild von den Betroffenen sah also eher aus wie eine Gleichung. Übereinstimmung mit dem Diagnosebild auf der einen Seite, erweitert mit den Abweichungen des Diagnosebildes und den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen auf der anderen Seite. In der Summe ein ganzer Mensch. Trotz all dieser vermeintlichen Widersprüche war es dennoch hilfreich für die Familien, mit der Diagnose grundsätzlich konform zu gehen. Einerseits entstand innerfamiliär ein tieferes Verständnis. Daraus entwickelten sich positive Veränderungen und ein harmonischeres Miteinander. Andererseits war es hilfreich im Außen. Kindergarten, Schule, soziales Umfeld waren so erstmalig bereit, einen anderen Blick auf das Kind und die Probleme zu werfen. Rahmenbedingungen konnten angepasst werden. Entlastung entstand. Also waren wir angespornt, uns weiter schlau zu machen. Ein Fakt hat uns nicht ruhig schlafen lassen. Wie kann es denn sein, dass so viele Kinder gestört sind oder gestört werden? Ist das eine Epidemie? Was ist da eigentlich los?